Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wer körperlich fit ins Alter startet, der hat bessere Chancen, auch geistig fit zu bleiben. Ist eigentlich nicht naheliegend, denn mit Sport trainieren wir nicht das Gehirn, sondern die Muskeln. Was also steckt hinter der Beobachtung, dass Sport Alzheimer vorbeugt? Und lässt sich daraus vielleicht ein Medikament gegen die Demenz machen? Spannende Grundlagenforschung, die wir uns später in der Sendung anschauen werden. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Anfangen müssen wir aber einmal mehr mit Omikron. Seit Dezember beobachten Fachleute einen neuen Subtyp von Omikron. Neben BA1 kursiert BA2 und eigentlich auch schon BA3, aber den lassen wir vorerst mal beiseite. Denn nur BA2 ist dabei, seine Vorgänger zu verdrängen. Sowas ist immer ein Alarmzeichen. Deshalb hat die Fachwelt auch gespannt auf erste belastbare Daten gewartet. Und die gibt es jetzt. Sie kommen aus Dänemark, noch nicht begutachtet, aber nachzulesen bei MedArchive. Und sichten wollen wir sie mit dem Immunologen Professor Carsten Watzel von der TU Dortmund.
Herr Watzel, für die Studie haben Forscher die Infektionsketten in dänischen Haushalten nachvollzogen. Was sagt denn die Auswertung über den neuen Subtyp von Omikron BA2?
Zum einen war ja schon bekannt, dass BA2 sich in Dänemark durchgesetzt hat. Das ist jetzt die vorherrschende Omikron-Variante. Und auch in anderen Ländern sieht es so aus, dass BA2 sich gegen den anderen Subtyp des BA1 durchsetzen kann. Das heißt, irgendwie muss diese Virusvariante ansteckender sein. Und das wurde jetzt genau hier untersucht. Und das wurde auch gefunden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Haushaltsmitglied anzustecken, ist doppelt so hoch, wenn dieses Haushaltsmitglied mit BA2 infiziert ist, als es noch mit BA1 der Fall war. Und auch wenn man selber mit BA2 infiziert ist, ist es mehr als doppelt so wahrscheinlich, dass man seine Haushaltsmitglieder ansteckt. Aber, und hier kommt die Einschränkung, diesen Effekt hat man nur gefunden, wenn man sich die Nicht-Geimpften angesehen hat. Bei Geimpften war die Wahrscheinlichkeit nicht erhöht.
Wie erklärt man sich das?
Das hatte was, also die Weitergabe des Virus hatte wirklich was mit der Viruslast zu tun, weil man hat sich auch den CT-Wert der PCR angeguckt, also den Nachweis, wie viel Virus wirklich da in dem Abstrich vorhanden war. Und da hat man schon gefunden, dass gerade bei den Ungeimpften eine höhere Viruslast vorlag, wenn sie mit BA2 infiziert war, als wenn sie noch mit BA1 infiziert waren. Das heißt, diese neue Variante schafft es, sich noch erfolgreicher oder mehr bei Ungeimpften zu vermehren, und damit ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Person das Virus weitergibt, auch noch mal deutlich erhöht.
Sagt die Studie auch was zu der Krankheitslast, die daraus folgt?
In dieser Studie wurde das nicht analysiert, weil man wirklich nur die Ansteckung und Weitergabe analysiert hat. Zur Krankheitslast kann man im Moment noch nichts sagen. Man muss aber sagen, auch da diese Variante in Dänemark im Moment vorherrschend ist, sieht es nicht so aus, dass diese Variante jetzt krankmachender sein würde. Also man sieht in Dänemark ja auch, ähnlich wie hier in Deutschland, sehr, sehr hohe Inzidenzen, aber vergleichsweise dazu noch vergleichsweise geringe Fälle in der Intensivstation oder generell im Krankenhaus. Und das scheint sich jetzt auch bei dieser neuen Variante jetzt nicht großartig verändert zu haben.
Und was müssen wir daraus jetzt ableiten? Wie viel verändert sich denn an der Gesamteinschätzung der Pandemielage?
Was man daraus ableiten kann, ist, dass wahrscheinlich diese BA2-Variante sich auch bei uns durchsetzen wird. Im Moment ist sie schon da, aber sie ist auch am Ansteigen, aber hat es noch nicht geschafft, die BA1-Variante bei uns abzulösen. Das wird aber wahrscheinlich passieren, weil sie sich einfach noch besser ausbreiten kann. Und das könnte dann dazu führen, dass die Omikron-Welle bei uns noch mal ein bisschen länger wird. Weil wenn wir dann gerade BA1, also die jetzt noch vorherrschende Variante, einigermaßen unter Kontrolle bekommen haben, kann es noch mal so eine kleine zweite Welle von BA2 geben, dass das im Endeffekt könnte es sein, dass wir noch etwas länger damit Omikron zu tun haben. Was man aber auch ganz klar sagen muss, dazu gibt es auch schon Daten, dass auch die Impfungen bei dieser neuen Variante immer noch sehr gut vor einem schweren Verlauf schützen. Das heißt, auch hier erwarte ich jetzt für Deutschland vielleicht noch eine etwas Verlängerung von den hohen Inzidenzen, aber jetzt keine wirkliche Veränderung bei der Krankheitslast.
Wie überzeugt sind Sie denn, dass dieses Ergebnis die nächsten paar Wochen überlebt? Also dass diese Einschätzung jetzt wirklich auch schon stimmig ist. Wir haben ja immer mal wieder ganz am Anfang, wenn wir so eine neue Variante beobachtet haben, auch Verzerrungen gesehen, dass man quasi in so eine Nische reinschaut und tatsächlich die Interpretation ein bisschen zu weit geht. Könnte das jetzt hier auch passieren?
Ich glaube, diese Studie ist schon sehr solide, weil sie halt auch auf sehr vielen Fällen beruht. Die Dänen haben nun mal den Vorteil, dass sie in ihrem Melderegister gucken können, wer wohnt denn zusammen in einem Haushalt. Sie haben gleichzeitig Zugang zu den gesamten Tests, die in dem Lande durchgeführt werden. Das heißt, sie können jeden Test einem Haushalt, also jeden positiven Test einem Haushalt zuordnen. Sie können weiterhin gucken, wie denn Haushaltsmitglieder sich dann angesteckt haben. Das heißt, hier haben wir schon sehr solide Daten auf mehreren tausend Menschen. Und deshalb glaube ich schon, dass diese erhöhte Übertragbarkeit dieser Subvariante durchaus real ist. Ob sie dann wirklich jetzt doppelt so ansteckend ist, wie diese Studie zeigt, oder in anderen Ländern vielleicht die Erhöhung der Ansteckung nicht ganz doppelt so hoch, sondern ein bisschen weniger oder vielleicht auch ein bisschen mehr ist, das wird sicherlich noch die Zukunft zeigen. Aber wir sehen ja, dass sich BA.2 schon in vielen Ländern jetzt auch ausbreitet. Also von daher glaube ich dieser Studie schon und die Daten werden sich auch wahrscheinlich in anderen Studien bestätigen.
Das heißt, wir müssen tatsächlich mit etwas höheren Peaks rechnen und dann eben auch mit dem höheren Druck auf die Krankenhäuser.
Wenn man mit einem Virus zu tun hat, dessen Übertragung noch mal doppelt so hoch ist wie die Variante, die wir hier im Moment haben, dann kann man sich darauf einstellen, dass die Inzidenzen noch mal weiter ein Stückchen nach oben gehen. Wie gesagt, das kann dann die Omikronwelle etwas verlängern. Aber es wird das grundsätzliche Bild, was wir im Moment bei dieser Omikronwelle haben, jetzt nicht sehr verändern. Das heißt, wir werden weiterhin hohe Inzidenzen sehen, glücklicherweise mit geringer Belastung der Intensivstationen. Man muss das natürlich weiter beobachten, aber es ist jetzt keine Variante, die in Bezug auf der Pathogenität, also wie krankmachend sie ist, mich da wirklich besorgt werden lässt.
Sagt Carsten Watzel, Immunologe von der TU Dortmund. Der Omikron-Subtyp BA2 verdrängt den Subtyp BA1. Das könnte die aktuelle Omikron-Welle noch einmal verlängern. Hinweise auf eine höhere Krankheitslast gibt es nicht.
Tolle Idee. Was wurde daraus?
Wasserstoff gilt, solange er emissionsfrei hergestellt wird, als wichtiger Baustein der Energiewende. Überall dort eine Option, wo Strom an seine Grenzen stößt. In Flugzeugen und Schiffen zum Beispiel oder bei der Produktion von klimaneutralem Stahl. Doch wo soll dieser grüne Wasserstoff herkommen? Fachleute hatten da vor einiger Zeit eine Idee. Privatpersonen oder kleine Betriebe sollen sich ihren Wasserstoff selbst herstellen, und zwar durch kleine, dezentrale Wasserstoffkraftwerke, die in den eigenen Garten passen. Wie weit die Sache vorangekommen ist, weiß Frank Rotelüschen.
Wer ein Brennstoffzellenauto besitzt und sich seinen grünen Wasserstoff selber machen will, braucht im Wesentlichen Folgendes. Erstens Wind- oder Solarstrom. Zweitens einen sogenannten Elektrolyseur, der mit grünem Strom Wasser spaltet. Und drittens einen Tank, der den entstehenden Wasserstoff speichert. Der erneuerbare Strom könnte zum Beispiel von einem Mini-Windrad kommen, das Marcello Ambrosio entwickelt.
Wir haben ein Rotorblatt entwickelt für Kleinwindkraftanlagen. Das Rotorblatt ist 1,5 Meter lang und wird auf einem 10 Meter hohen Mast eingesetzt.
Der Ingenieur vom Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung in Wildau bei Berlin arbeitet seit einiger Zeit an einer Wasserstofffabrik für den Garten.
Die Rotorblätter bestehen aus Glasfasern mit lokaler Kohlenstoffverstärkung. Ein Rotorblatt wiegt ca. 2,5 Kilo.
Zum Teil wird der Rotor per 3D-Druck gefertigt. Durch raffinierte Aerodynamik sowie eine relativ große Angriffsfläche soll er schon bei niedrigen Windstärken laufen, bei 3 Metern pro Sekunde statt bei 5, wie bei anderen Mini-Windrädern.
Wir haben uns für die Windenergie entschieden, da in der Regel im Winter weniger Sonne vorliegt und wir dementsprechend den Wind in den Herbst- und Frühlingsmonaten ausnutzen, um die fehlende Sonne zu kompensieren.
Im Prinzip ließe sich die Wasserstofffabrik natürlich auch mit einer Photovoltaikanlage betreiben oder mit einer Kombination von beidem. Das Mini-Windrad jedenfalls wird bis zu 2,5 Kilowatt leisten und die sollen einen kleinen Elektrolyseur speisen. Ihn entwickeln Ambrosio und seine Leute nicht selber, den gibt's schon zu kaufen. Der Wasserstoff, den der Elektrolyseur erzeugt, soll dann in einem Spezialtank landen, und zwar unter Hochdruck.
Man muss sich vorstellen wie einen zylinderförmigen Schlauch bzw. Rohr, welches dann mit Kohlefasern umwickelt wird. Und wir streben hier an, 350 Bar Druck zu speichern.
Die üblichen rot lackierten Druckflaschen für Wasserstoff seien schlicht zu schwer für einen Privathaushalt, sagt Ambrosio.
Durch den Einsatz der Kohlenstofffaser sind wir in der Lage, diese hohen Drücke zu fahren und gleichzeitig leicht zu bleiben. Wir haben auch vor, ein duales Sensorkonzept zu integrieren, um die Sicherheit zu erhöhen im Umgang. Dieses Konzept besteht vorrangig aus einem kleineren Sensor, der mittels gedruckter Elektronik integriert wird. Er identifiziert quasi Stöße, sehr starke Beschleunigungen wie auch Temperaturwechsel und Druckanstiege.
Ein weiterer Sensor soll Alarm geben, falls es in der Kohlefaser zu Schäden kommt. 6 bis 7 dieser Drucktanks sollten für einen Haushalt reichen. Sie könnten mehrere Kilogramm Wasserstoff speichern, in etwa eine Tankfüllung für ein Brennstoffzellenauto. Außerdem sollen die Tanks so konstruiert sein, dass sie sich direkt in ein Auto einsetzen lassen. Statt zu tanken, würde man dann einfach einen leeren Tank durch einen vollen ersetzen.
Sie können natürlich darüber hinaus noch weiter Wasserstoff speichern und mehr, wenn Sie den auch für Ihren Energiebedarf im Haushalt benötigen.
Und zwar für eine Brennstoffzellenheizung, die das Haus mit Wärme versorgt und gleichzeitig mit Strom. Prototypen ihres Mini-Windrads hat das Fraunhofer-Team schon getestet. Die komplette Pilotanlage aus Windrad, Elektrolyseur und Speicher soll 2023 fertig sein. Läuft alles nach Plan, möchte ein kleines Unternehmen aus Brandenburg das System ein Jahr später auf den Markt bringen. Ein Schnäppchen wird die Wasserstofffabrik für den Garten allerdings nicht.
Dadurch, dass die Preise von Elektrolyseur oder Brennstoffzelle stark sinken in Zukunft, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir insgesamt bei einem Gesamtpreis inklusive Windkraftanlage vielleicht von unter 50.000 Euro liegen.
Für Menschen, die Wasserstoff irgendwann per Gasnetz beziehen können, dürfte sich das kaum rentieren. Doch für die sei das System auch gar nicht gedacht, sagt Marcello Ambrosio, sondern
Alleinstellungsmerkmal bei diesem Konzept ist tatsächlich die autarke Energieversorgung, also überall da, wo ich keinen Anschluss an bestehende Netze habe oder eben vor schwierigen Umweltbedingungen stehe, sowie auch Katastrophensituationen und Erdbeben, über da, wo schnell viel Energie notwendig ist, kann man diese kompakten Systeme installieren.
Soweit der Beitrag von Frank Grotelüschen über eine Wasserstofffabrik für die Privatproduktion. Noch ist sie nicht erhältlich. Was im letzten Jahr in den USA passiert ist, war schon beachtlich. Da lässt die zuständige Behörde ein Medikament gegen Alzheimer zu und die Euphorie bleibt aus. Aducanumab, das ist der Name des Medikaments bzw. des Wirkstoffs, ist ein Antikörper, der die typischen Amyloid-Ablagerungen im Gehirn angreift. Das schafft der Wirkstoff ganz gut, aber es geht den Patienten im Schnitt trotzdem kaum besser. Die Forschung steckt also in der Sackgasse. Und die Zahl der Alzheimer-Patienten wächst. 30 Millionen Betroffene sind es aktuell weltweit. Ob Sie irgendwann von einem ganz neuen Ansatz profitieren werden, den wir jetzt vorstellen, weiß keiner. Doris Simon über die Idee, aus Sport und Bewegung ein Medikament gegen Alzheimer zu machen.
Bewegung ist gut für das Gehirn. Studien bei Mensch und Tier haben gezeigt, dass dadurch neue Nervenzellen wachsen. Untersuchungen weisen auch darauf hin, dass körperlich aktive Menschen seltener unter Demenz leiden. Unklar ist allerdings, wie beides zusammenhängt. Vor etwa 10 Jahren entdeckte eine Arbeitsgruppe an der Harvard Medical School in den USA ein bis dahin unbekanntes Hormon, das bei Bewegung in den Muskeln von Mäusen und Menschen entsteht und von dort ins Blut gelangt: Irisin. In einer weiteren Studie konnte ein Team um Dr. Christiane Vran erhöhte Irisinwerte im Gehirn von Mäusen nachweisen, nachdem diese durch ein Laufrad geschickt wurden. Die Forscher untersuchten auch menschliche Gehirne in einer Organbank und fanden, dass bei Menschen, die an Alzheimer gelitten hatten, Irisin in der für das Gedächtnis wichtigen Hippocampusregion um 70% reduziert war. Konnte Irisin der gesuchte Botenstoff sein, der den positiven Effekt von Bewegung ins Gehirn übermittelt? Christiane Vran geht dieser Frage nach, seit 5 Jahren als Professorin mit ihrer eigenen Arbeitsgruppe. Ihre Hoffnung ist ein neuer Therapieansatz für Alzheimer und andere Demenzerkrankungen.
Es ist eine schreckliche Erkrankung und es gibt halt keine guten Therapieansätze im Moment. Und wir haben was gesehen, wo wir gesagt haben, das könnte helfen. Und deswegen habe ich meine Ressourcen und meine Kapazität, als ich mein Forschungsprogramm aufgebaut habe, eben halt darauf gesetzt.
In ihrer neuesten Studie, die kürzlich im Fachmagazin Nature Metabolism erschienen ist, haben Christiane Vran und ihre Kolleginnen und Kollegen in 4 Experimenten mit Mäusen untersucht, wie Bewegung, Irisin und Gedächtnisleistungen zusammenhängen. Das Team züchtete zuerst Mäuse, die Irisin produzieren, und genetisch veränderte Nager, die das Hormon nicht erzeugen können. Dann ließen Vran und ihre Kollegen beide Mäusegruppen im Laufrad laufen. Das Ergebnis bestätigte die Annahmen der Forscher. Die Mäuse, die Irisin produzieren konnten, schnitten nach der körperlichen Betätigung besser bei den kognitiven Tests ab als vor dem Rennen im Laufrad. Nicht so die Tiere, deren Körper das Hormon nicht herstellen konnte. Ihre Leistungen in den kognitiven Tests blieben gleich. Die körperliche Aktivität führte nicht zu besseren Ergebnissen. Offenbar fehlte der Vermittler im Körper. In einem weiteren Versuch nutzten die Forscher aus Harvard einen Ansatz aus der Gentherapie. Sie brachten über einen viralen Vektor die Lebern der Mäuse dazu, Irisin herzustellen und ins Blut der Tiere zu pumpen. Auch derjenigen Mäuse, die das Hormon selbst nicht produzieren konnten. Das Ergebnis? Das Hormon gelangte ins Gehirn aller Tiere, ohne jede körperliche Aktivität. Alle schnitten in der Folge besser in den kognitiven Tests ab, auch solche Mäuse, die kein Irisin produzieren konnten und unter Alzheimer litten. Bei diesen Tieren verringerte das Hormon auch Entzündungen im Gehirn, die als Beschleuniger des Gedächtnisverlustes gelten. Christiane Wrann verweist dabei auf eine Reihe von Parallelen zu Menschen.
Wir wissen, dass das identische Hormon in Menschen vorkommt. Wir haben gezeigt, wenn Menschen Sport treiben, dass sie eben halt auch eine Erhöhung an zirkulierendem Irisin bekommen. Wenn wir Studien im Labor betreiben, wo wir Maus-Irisin studieren, wir studieren gleichzeitig das humane Irisin. Das ist sehr, sehr wichtig.
Für den Transfer ihrer Ergebnisse von Mäusen auf den Menschen sieht Christiane Wrann es rückblickend als großen Vorteil, dass ihren Doktor in Immunologie nicht in Humanmedizin, sondern an der Tiermedizinischen Hochschule in Hannover gemacht hat. Ob die Ergebnisse der Mausstudie tatsächlich auf Menschen übertragbar sind und künstliches Irisin irgendwann als Medikament gegen Alzheimer eingesetzt werden könnte, müssen weitere Studien erst noch zeigen. Einen Vorteil hätte der Botenstoff in jedem Fall. Er zirkuliert im Körper.
Und es ist natürlich wesentlich einfacher, Medikamente zu entwickeln auf etwas, was normalerweise sich schon im Blutstrom befindet, als wenn man versucht, irgendwas im Gehirn zu beeinflussen. Wo dann immer die Frage ist, wie kriegt man das ins Gehirn? Das ist halt wesentlich schwieriger. Also wir sind an einem ganz fantastischen Punkt in der präklinischen Forschung, um das jetzt in diese nächste Stufe zu leiten.
Allerdings dauere es in der Regel 15 Jahre, bis ein Medikament entwickelt und geprüft sei, sagt Christiane Wrann, wenn es denn überhaupt funktionieren sollte. Dann könnte auch sie von ihrer eigenen Forschung profitieren, sollte sie selber im Alter an Demenz erkranken.
Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, also doch, das könnte eventuell mit dem Zeitrahmen dann hinkommen.
Doris Simon hat mit der Alzheimer-Forscherin Christiane Wrann gesprochen. Und um Alzheimer geht es bei uns auch am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Ja, das ist so, dass man dann weiß, man hat es mal gewusst, aber man kommt nicht mehr dran.
Wer heute die ersten Anzeichen von Alzheimer bemerkt, der kann nur hoffen auf den Durchbruch und ein Medikament, das den fortschreitenden Gedächtnisverlust aufhält.
Es wird höchste Eisenbahn, dass endlich mal nach Jahrzehnten wieder was auf den Markt kommt, was vielleicht ein bisschen zumindest ein Silberstreifenhorizont ist.
Ich muss wirklich sagen, das ist eine Krankheit, die es seit Jahrhunderten gibt. Und ich bin jetzt noch in der Zeit, wo man sagt, okay, das kann mir noch helfen. Ich bin ja dann ein glücklicher Mensch eigentlich nicht.
Wann heilen wir Alzheimer? Medikamente gegen die Demenz. Wissenschaft im Brennpunkt. Am Sonntag um 16.30 Uhr.
Was tut sich sonst noch im Forschungsbetrieb? Michael Stang hat in den Magazinen geblättert und beginnt die Meldungen mit einem Rekord.
Es gibt zwei neue Blitzweltrekorde. Die Weltorganisation für Meteorologie, WMO, hat nach einer wissenschaftlichen Überprüfung offiziell den räumlich ausgedehntesten jemals gemessenen Blitz bestätigt. Die Entladung ereignete sich im April 2020 zwischen den US-Staaten Texas, Louisiana und Mississippi und erstreckte sich über eine Länge von 768 Kilometern. Wie die WMO heute in Genf mitteilte, erklärte sie außerdem einen Megablitz von 17,1 Sekunden über Uruguay und dem nördlichen Argentinien im Juni 2020 zum Blitz mit der längsten Dauer. Beide Rekorde traten in sogenannten mesoskaligen konvektiven Systemen auf, die entstehen, wenn sich Gewitter zu einem großen Gewitterkomplex zusammenschließen. Durch die Pandemie ist extrem viel Müll angefallen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat angesichts der Corona-Pandemie vor riesigen Mengen an medizinischen Abfällen gewarnt. Allein über das Gesundheitssystem der UN wurden seit Ausbruch des Virus 87.000 Tonnen Schutzausrüstung verteilt. Durch Impfungen fielen laut dem heute in Genf vorgestellten Bericht mindestens 144.000 Tonnen Abfall an, darunter 87 Tonnen Glasampullen und 48 Tonnen Einwegspritzen. Die Autoren des Berichts schlagen zur Müllvermeidung unter anderem die Entwicklung von wiederverwendbarer Schutzkleidung oder die Nutzung biologisch abbaubarer Ausrüstung vor. Es gibt mehr Bäume als bislang bekannt. Ein internationales Forschungsteam der Global Forest and Biodiversity Initiative hat Daten zu Baumarten aus aller Welt zusammengetragen und analysiert. Schätzungen zufolge gibt es weltweit rund 73.000 Baumarten. Das sind 14% mehr als bisher angenommen. 9.000 davon müssten jedoch noch entdeckt werden, heißt es in der Studie, die im Fachblatt PNAS vorgestellt wird. Die Forschenden gehen davon aus, dass ungefähr 40% der unentdeckten Baumarten in Südamerika wachsen. Vergangene Woche gab es erstmals über 1 Million positive SARS-CoV-2-Labortests. Das geht aus dem Wochenbericht des Berufsverbands der akkreditierten medizinischen Labore hervor. Demnach wurden in der zurückliegenden Woche mehr als 2,4 Millionen Untersuchungen durchgeführt. Die bundesweit errechnete Test-Positiv-Rate kletterte auf einen Spitzenwert von 41%. In einigen Bundesländern sind bereits mehr als die Hälfte aller ausgewerteten Proben positiv. Die Auslastung der Labore wird im bundesweiten Durchschnitt, wie in der Woche zuvor, mit 95% angegeben. Daher fordert der Verband eine vorübergehende Priorisierung der Testungen, sollten die Testzahlen noch weiter zunehmen. Auch sterbende Sterne können noch Planeten bilden. Planeten sind in der Regel nicht viel älter als die Sterne, um die sie kreisen. Nun hat ein Astronomieteam der Katholischen Universität Leuven entdeckt, dass auch ein anderes Szenario möglich ist. Selbst wenn sie dem Tod nahe sind, können einige Arten von Sternen möglicherweise immer noch Planeten bilden, heißt es im Fachblatt Astronomy and Astrophysics. Dies sei Beobachtungen zufolge bei jedem 10. Doppelsternpaar mit einer Scheibe der Fall. Sollten neue Beobachtungen bestätigen, dass bestimmte Planeten erst entstanden, nachdem einer der Sterne das Ende seines Lebens erreicht hatte, müssen die Theorien zur Planetenentstehung angepasst werden. Novavax beantragt die US-Notfallzulassung für seinen Corona-Impfstoff. Das hat das US-Biotechnologieunternehmen gestern bekannt gegeben. In klinischen Studien habe der proteinbasierte Covid-19-Impfstoffkandidat eine Effektivität von etwa 90% gezeigt. Der Antrag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA war mehrfach verschoben worden. Der Impfstoff wurde bereits von mehreren Zulassungsbehörden weltweit, darunter die Europäische Kommission, unter Vorbehalt zugelassen und von der Weltgesundheitsorganisation WHO in die Liste der Notfälle aufgenommen.
Sternzeit, 1. Februar, das Jahr des Tigers. Heute ist Neumond und Neujahr. Das gilt natürlich nicht für den gregorianischen Kalender, in dem das neue Jahr bereits vor einem Monat begonnen hat. Aber nach dem traditionellen chinesischen Kalender fängt heute das Jahr des Tigers an. In diesem jahrtausendealten Kalender liegt der Jahresbeginn am 2. Neumond nach der Wintersonnenwende. Jedem Jahr ist eines der 12 Tierkreisbilder zugeordnet. Dazu gehören neben dem Tiger Hase, Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein, Ratte und Büffel. Dies ist tatsächlich ein reiner Tierkreis. Zum Tierkreis an unserem Himmel gehören auch 5 Figuren, die keine Tiere sind. Zwillinge, Jungfrau, Waage, Schütze und Wassermann. Der uns vertraute Tierkreis entspricht den Sternbildern, durch die die Sonne im Laufe eines Jahres wandert. Dagegen sind die 12 Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders Symbole, die keinen direkten Bezug zum Sternenhimmel haben. Im alten chinesischen Kalender richtet sich der Jahresanfang nach Sonne und Mond. Dadurch kommt es automatisch zu Schaltmonaten. Alle paar Jahre hat das Jahr 13 statt 12 Monate. Das heute beginnende hat 12, das nächste ist dann verlängert. Wäre das Jahr immer nur 12 Mondmonate lang, so würde das Neujahrsfest jedes Jahr 11 Tage früher gefeiert. Es läge recht bald im Herbst, Sommer und Frühling und würde ständig durch die Jahreszeiten wandern. Die chinesische Kalenderregel sorgt dafür, dass das neue Jahr immer im Winter anfängt. Mal etwas früher, mal etwas später.
So viel aus der Forschung für heute. Hier übernimmt Günter Hetzke mit der Wirtschaft. Der IT-Sicherheitskongress wird ein Thema sein und die neuen Arbeitsmarktzahlen. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.